Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu eurem Chromecast diese Woche. Wie ihr hört, nicht die bekannte Stimme von Lenny, sondern die Stimme von Waldgeist. Der gute Lenny ist auf einer Schulung und hat deswegen keine Zeit, mit uns zusammen den Chromecast diese Woche aufzunehmen. Stattdessen haben wir für euch einen weiteren Gast in die Show eingeladen, der auch in der Folterkammer zum Wort kommen wird. Das ist Dominic Acquarulo, unser neuer US Community Coordinator. Hello, Dominic.
Hello.
Und natürlich unseren deutschen Community Coordinator, den Lars.
Jawohl, hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Podcast. Auch wenn Lenny nicht da ist, wir sind da und wir haben jede Menge mitgebracht, würde ich sagen, oder?
Gut, und dann fangen wir gleich mal mit der ersten Kategorie an. Der Stadtschreier. Was ist so passiert die letzten zwei Wochen? Also die letzten zwei Wochen hat unser Game Director einen neuen Brief des Game Directors geschrieben. Age of Conan war auf zwei Messen in den USA unterwegs. Zum einen auf der DragonCon, da gab es auch eine größere Party am Abend. Und auf PAX. Es wurde im Prinzip das Gleiche gezeigt oder dieselben Inhalte gezeigt, dasselbe Video gezeigt, was wir auch auf der Gamescom gezeigt haben. Also auch jetzt da nichts groß Neues für alle, die sich die Gamescom-Sachen schon angeguckt haben. Und es hat sich ein bisschen was getan in unserem Community-Team. Und zwar ist unser US-Community-Manager Glenn Swan, auch Famine genannt, aufgestiegen zum Senior Assistant Community Manager und er wird bald seine Arbeit in Oslo aufnehmen und von dort für uns das Community-Team Informationen sammeln, mit Entwicklern sprechen und hoffentlich einfach insgesamt den ganzen Informationsfluss noch schneller zu gestalten, damit wir euch schneller und direkter Informationen aus Oslo bringen können. Um seinen Platz zu ersetzen oder beziehungsweise seine US-Community nicht im Stich zu lassen, haben wir einen neuen US-Community-Coordinator angestellt, eben den wir auch heute zu Gast haben und mit dem wir auch nachher ein bisschen sprechen werden. Gut, das war's soweit mit der Kategorie der Stadtschreier und wir kommen gleich direkt zu unserer nächsten Kategorie. Kroms Zorn.
Jawohl, Kroms Zorn. Wie üblich ist das so ein bisschen mein Part. Kroms Zorn, ihr wisst Bescheid, was hat euch die letzten zwei Wochen im Forum aufgeregt? Was ist uns aufgefallen, wo ihr vielleicht negativ reagiert habt? Wo wollen wir was zu sagen? Und uns sind dabei besonders Threads aufgefallen, die sehr heiß diskutiert wurden, könnte man sagen, obwohl sie nicht wirklich aus dem Ruder gelaufen sind. Und das sind die Threads, die in letzter Zeit ein bisschen häufiger geworden sind im allgemeinen Teil unseres Forums, in dem es eben heißt, es hat sich viel geändert, hier ist mein Fazit, das und das habe ich beobachtet in Age of Conan. Diese Threads sind, gut für uns würde ich sagen, sehr, sehr positiv gestartet von Leuten, die eben sagen, hey, ich war vor einem Jahr da, ich bin wieder da, es hat sich extrem viel geändert, das ist toll, mir macht Spaß, hey, meine Freunde sind da, alles wunderbar. Und während dieser Threads ist uns eben aufgefallen, dass sich da so ein bisschen zwei Fronten gebildet haben, nämlich diejenigen, die eben sagen, ja, du hast recht, alles ist besser geworden und diejenigen, die sagen, nein, du hast nicht recht, was redest du da für ein Mist? Wie kommst du überhaupt dazu, das zu schreiben? Und das ist genau der Aufreger, über den wir hier ein bisschen reden wollen. Wie kommst du überhaupt dazu, das zu schreiben? Ist wirklich vorgekommen, ihr könnt es euch ansehen im Forum. Was fällt dir ein, hier etwas Positives zu sagen, etc., etc.? Klar ist, ein Forum ist ein Austauschmedium, das ihr alle benutzen könnt, um die positiven Sachen auszutauschen, um die negativen Sachen auszutauschen. Wir werden niemandem verbieten, solange der Ton sachlich bleibt, darüber zu reden, was ihm an Age of Conan nicht gefällt. Genauso wenig wollen wir aber, dass Leuten, denen das Spiel gefällt, gesagt wird, das darfst du hier nicht posten. Deswegen haben wir entschieden, eben in Kroms Zorn darauf ein bisschen einzugehen. Beide Seiten sind einfach wichtig. Jedes Spiel, da ist Age of Conan nicht mit alleine, sondern wirklich jedes MMO da draußen hat Dinge, die wirklich, wirklich toll sind und Dinge, die wirklich, wirklich nicht so toll sind oder nicht so toll ankommen. Das ist ganz normal. Was der eine toll findet, findet der andere vielleicht sogar nicht so toll und was der andere nicht so toll findet, ist für den einen die Erfüllung in jedem MMO. Wir bitten darum, deswegen, darauf möchten wir so ein bisschen hinaus, toleriert beide Meinungen in beide Richtungen. Regt euch nicht auf, schaukelt es nicht hoch. Wenn ihr eine Sache habt, die euch nicht gefällt, keine Ahnung, wenn ihr findet, Pferde sollten anders aussehen und jemand kommt und sagt, hey, die Pferde sehen toll aus, dann macht ihn nicht fertig deswegen, motzt ihn nicht an, schreibt nicht, ja, ihr darfst doch hier nicht sagen, dass die Pferde gut aussehen, spinnst du denn, guck sie dir doch mal an, sondern akzeptiert einfach, dass da jemand ist, der vielleicht eben diese Dinge mag und genauso auch andersrum. Wenn jemand kommt und sagt, also sorry, die Pferde sehen einfach nur scheiße aus, dann geht nicht hin und sagt, ja, wenn du alles scheiße findest, geh und spiel ein anderes Spiel, hau doch ab, kann ich deinen Stuff haben, bla bla, sondern akzeptiert einfach auch da, dass es Leute gibt, die eben Dinge nicht so gut finden. Kritik macht einen besser, das ist einfach so. Wir nehmen jede Kritik auf, wir nehmen aber natürlich auch gerne jedes Lob auf und wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und deswegen, wie gesagt, nochmal ist das heute in der Kategorie, wenn wir als die Community, die nun mal dieses Spiel spielt und Höhen und Tiefen hat und Dinge mag und Dinge nicht mag, einfach gut und nett miteinander umgehen würden, dann ist das Feedback positiv wie negativ für uns alle leichter aufzunehmen und da haben wir alle was von.
Die Schmiede. Ja, was ist denn passiert in der Schmiede? In den letzten Wochen ist auf TestLive, wie Craig schon angekündigt hatte, einiges weiteres in Sachen Klassenbalance passiert. Und dieses Mal ist der Eroberer dran. Der wird etwas mehr definiert. Es werden seine eigentlichen Rollen oder die eigentliche Rolle des Eroberers aus Sicht unserer Designer wurde nochmals überarbeitet. Es wurde eben gesagt, okay, was sind die eigentlichen Stärken dieser Klasse? Was war das ursprüngliche Ziel? Wo wollten wir mit dieser Klasse hin? Und hat es geklappt oder nicht? Wenn nicht, dann was können wir daran verbessern? Und eben genau das wurde gemacht. Es wurden einige Elemente der Klasse umgeändert. Ich möchte jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen, was genau geändert wird, weil ihr Eroberer-Spieler wisst das, wenn es dann auf den Live-Server kommt, deutlich besser als ich das weiß, weil ich spiele keinen Eroberer.
Ich zufällig schon. Ja, Kleinigkeiten, die mir so spontan aufgefallen sind beim ersten Testen. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel den Eroberer getestet, muss ich gestehen, auf dem Test-Live, aber zwei Sachen sind mir aufgefallen, die sehr, sehr interessant sein dürften für Eroberer. Einmal eine sehr große Änderung, die vorgenommen wurde. Nämlich gibt es jetzt Disziplinen und Formationen. Die gab es früher auch schon, ihr erinnert euch, das waren diese kurzen 15-Sekunden-Buffs, die gesagt haben, alle, die vor euch standen, könnten X, alle, die hinter euch stehen, können Y. Das ist geändert worden. Man kann jetzt sowohl eine Disziplin als auch eine Formation durchgehend aufrechterhalten. Diese Dinger funktionieren dann wie ein Buff. Und dieser Buff hat eben einen Effekt auf die ganze Gruppe und ist schon ganz nett. Und der Eroberer ist aber in der Lage, diese beiden Buffs kurzzeitig gegen stärkere Buffs zu ersetzen. Das sind die sogenannten Techniken und die sogenannten Banner. Mit einer Technik könnt ihr eine Disziplin ersetzen. Das heißt, ihr wandelt eine Technik an und es passiert irgendetwas für euch selbst. Zum Beispiel gibt es eine Technik, die dafür sorgt, dass eure Crit-Chance ganz furchtbar erhöht wird. Der dazugehörige Buff, der durch die Disziplin gekommen ist, wird dadurch ausgesetzt. Also um bei diesem Beispiel zu bleiben, es gibt einen Buff, eine Disziplin, die eben sagt, eure Rüstung wird erhöht. Wenn ihr nun die Technik einsetzt, dann wird für eine kurze Zeit dieser Rüstungserhöhungsbuff ausgesetzt, eure Crit-Chance wird erhöht und all diese Sachen, die dieser Technik-Buff eben tut. Und wenn dieser ausgelaufen ist, tritt euer alter Buff wieder in Kraft und eure Rüstung ist wieder erhöht. Dasselbe gibt es dann nochmal für Banner, die ersetzen die Formationen kurzzeitig. Das Ganze soll den Eroberer einfach mehr zu dem machen, was er eigentlich ist, nämlich der universelle Supporter für jede Gelegenheit. Das heißt, er ist in der Lage, sehr, sehr schnell zwischen Buffs hin und her zu schalten, zwischen starken und nicht ganz so starken, dafür weitreichenderen Buffs. Und er kann damit eben seinem Support-Charakter deutlich mehr gewahr werden, sag ich mal. Eine andere Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die ich persönlich sehr mag, einfach weil sie mir im Spiel öfter aufgestoßen ist. Es gibt bei dem Eroberer ja diesen hübschen Skill, alle 10 Minuten jemanden wiederzubeleben. Jetzt war es bisher so, dass wenn man nicht im Kampf war, konnte man diesen Skill auch einsetzen, um einfach so jemanden wiederzubeleben. Und der 10-Minuten-Cooldown hat nicht angefangen. Die Eroberer da draußen werden das vielleicht schon mal probiert haben und wahrscheinlich ist es euch genauso gegangen, wie es mir gegangen ist. Irgendeiner hatte seine Waffen noch gezogen, man hat es nicht gesehen, man hat einen Kameraden mal kurz aufheben wollen und bums, war der 10-Minuten-Timer da, der Cooldown ist angegangen und man konnte 10 Minuten nicht im Kampf retzen. Das ist jetzt geändert worden, dieser Skill ist geteilt worden. Es wird jetzt einen In-Combat-Rats geben, der eben alle 10 Minuten funktioniert und es wird einen Out-of-Combat-Rats geben, der nur dann funktioniert, wenn niemand im Kampf ist und dann eben aber, wie jetzt der Rats normalerweise außerhalb des Kampfes retzen kann, ohne großen Cooldown. Das sind die beiden großen Änderungen, die mir so aufgefallen sind, beziehungsweise die sehr, sehr große und die etwas kleinere. Es sind aber noch ganz, ich weiß gar nicht, wie viel ganz ich hier einsetzen soll, viele Änderungen vorgenommen worden an den Feedbäumen und an allem anderen, was ihr euch vorstellen könnt. auf jeden Fall finde ich persönlich sehr, sehr interessant, macht den Eroberer deutlich mehr zum Supporter und kristallisiert nochmal seine Rolle raus.
Dann kommen wir auch gleich zur nächsten Kategorie. Mithras Gebet. Fangen wir einfach gleich mal an mit der ersten Frage. Werden im kommenden Add-on neue Fatalities nachgereicht? Also im neuen Add-on, wie wir ja schon gesagt haben, werden auf jeden Fall neue Kampfanimationen sein. Ob das jetzt auch bedeutet, dass neue Fatalities den Weg ins Spiel finden, ist noch nicht ganz klar. Aber es ist naheliegend, dass das passiert.
Jawohl. Wie sieht es mit Housing im Add-on aus? Kommt etwas für die Hauser? Das ist übrigens ein schöner Begriff, die Hauser. Nach wie vor ist es nicht geplant, Housing direkt einzubauen. Es ist allerdings so, dass die Gildenstädte ja im Moment sehr viel Überarbeitung bekommen. Und das wird auch weitergehen in den nächsten Updates. Nicht erst im Add-on, sondern schon vorher. Und da wird natürlich schon das eine oder andere möglich werden.
Es gibt grundsätzlich zu sagen, dass bis auf ein paar Elemente eigentlich die meisten grundlegenden Spielfeatures nicht im Add-on erweitert werden, sondern wir wollen die mit den normalen Updates erweitern, dass auch alle Spieler was davon haben, nicht nur diejenigen, die sich das Add-on leisten. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Manche Spieler klagen im Forum, dass ihr Car plötzlich keine Zähne mehr hat oder ein behaartes Gesicht wie ein Wookie. Soweit man lesen kann, wurden die armen Cars ohne Zähne noch nicht zum Funcom-Zahnarzt geschickt. Ist man sich des Problems bewusst und wird dabei daran gearbeitet? Es handelt sich dabei um einen Bug, was offensichtlich ist. Und das ist auf keinen Fall so gewollt, das ist klar. Solche Fehler stehen schon in der Fehlerdatenbank von unseren Entwicklern. Das ist nur so, dass solche, ich nenne es mal kosmetischen Fehler, keine so hohe Priorität haben wie kritische Fehler. Also kritische Fehler sind grundsätzlich Gameplay-Fehler. Fehler in Feeds, in Talenten, in, drastischere Fehldarstellungen, wie dass es irgendein Charakter plötzlich keinen Kopf mehr hat oder sowas. Und deswegen sind die ein bisschen später dran sozusagen. Aber es wird auf jeden Fall daran gearbeitet und wir sind auch schon uns über den Fehler bewusst.
Jawohl. Eine ähnliche Frage wird hier noch gestellt. Wird es im Add-on die Möglichkeit geben, sein Gesicht geringfügig zu verändern? Haare, Bemalung, Bart etc.
Das ist würde passen zu den chinesischen Settings.
Richtig, ist ja eine asiatische Add-on, deswegen gibt es da Haare, Bemalung und Bart.
Genau.
Dazu können Will noch nichts sagen. Nein, also was wir dazu sagen können, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vielleicht. Das wollte ich schon immer mal sagen, das liegt mir schon seit Wochen auf der Seele. Können wir jetzt im Moment noch nicht sagen, was genau im Add-on an Sachen reinkommt. Natürlich wird das Add-on neben der neuen Zone und neben der neuen Rasse auch viele, viele andere Elemente beinhalten, die eben das Spielgefühl verändern, das Spielsystem verändern. Ob da aber dann ein, ja, wie nennt man ihn, Friseur, Barbier, Tätowierer, was auch immer dabei sein wird, können wir einfach im Moment noch nicht sagen.
Es wurde gesagt, dass man im Add-on von einer Zone in die nächste blicken kann. Wird dies auch für das normale Spiel übernommen? Das wird natürlich nicht gemacht, das hatte ich schon etwas länger im Forum mal ausgeführt, da die im Augenblick gestalteten Zonen ja nicht auch nur ansatzweise aneinander hängen. Das bedeutet also, dass wir zwischen den Zonen neue Zonen gestalten müssten und da die Zonen teilweise hunderte von Kilometern voneinander entfernt werden, müssten wir, 20, 30 Zonen bauen. Und das ist natürlich ein zu großer Aufwand, um das nachträglich noch ins Grundspiel einzuarbeiten. Bei den Zonen, bei denen die stark aneinander liegen, ist es jetzt zum Beispiel schon so, wie in Tarantia, das Gesindeviertel, da schwimmt man ja einfach durch den See und zont dann direkt auf die andere Seite. Also da, wo es so ist, von der Geografie her, ist es im Grundspiel schon so. Und da, wo die Zonen einfach weit voneinander entfernt sind, da geht's leider nicht.
Mein Gott. Sind zusätzliche Kameraoptionen à la EVE Online geplant, um das Erstellen von Ingame-Videos auf ein neues Level zu heben? Schöne Idee an sich, ist aber bisher nicht geplant. Nein, die Kamera, die wir haben, die eben den Charakter verfolgt, ist für Spieler im Prinzip so gedacht. Ob da vielleicht irgendwann in Zukunft mal jemand sagt, okay, wir machen eine Videooption, ausschließen kann man es nie, aber im Moment gibt es da überhaupt gar keine Pläne zu.
Ein Jahr ist vergangen und bisher war von Ingame-Events von Funcom-Seite wenig zu sehen. Ist mit einer Änderung hin zu einer wirklich guten Eventorganisation zu rechnen, wie sie zum Beispiel auch von Funcom in Anarchy Online normal war? So in AO wurden die Events zu allergrößten Teil nicht von Funcom-Mitarbeitern gestaltet, sondern eben von den ARK. Genau wie bei Age of Conan die FOA, Followers of Azura. Die ARKs haben damals aus Eigeninitiative dieses Event-Team gegründet, haben geschaut, was möglich ist in der Technik von AO und haben sich wirklich die absolut kreativsten und verrücktesten und spannendsten Ideen einfallen lassen, um Events zu machen. Es gibt im Augenblick in den FOA auch ein Team, das gerade sich im Aufbau befindet, das als Ziel hat, auch Events zu organisieren. Wie weit die jetzt sind oder wie erfolgreich ihre ersten Versuche waren, steht noch nicht ganz so fest. Sollte sich das Ganze auf einen größeren Rahmen bewegen, werden wir euch auf jeden Fall darüber informieren.
Genau, und wenn ihr Lust habt, helft doch einfach mit. Wenn ihr in unseren Login-Bildschirm kommt, seht ihr, wie ihr mitmachen könnt. Je mehr Leute wir haben, desto Event.
Genau.
Oh Mann. Oh, endlich mal eine Frage, wo ich komme immer so knapp vor heute, meine Fragen. Ich habe immer die kurzen, aber die hier ist lang. Ist es angedacht, den derzeit stark in der Kritik stehenden Support umzubauen? Derzeit sieht man GMs eigentlich gar nicht in-game, sondern bekommt lediglich etwas zu hören, wenn man eine Petition schreibt. Wird es auch wieder Zeiten geben, in denen GMs in den Städten und Ländereien von Hyboria anzutreffen sind? Sei es, um RP zu machen, Fragen zu beantworten oder aus eigenem Antrieb kleine Mini-Events durchzuführen. Der Kontakt zwischen Spielern und Support ist mittlerweile gänzlich verloren gegangen. Zu dem Teil kleine Mini-Events haben wir ja gerade was gesagt, da ist das Follower-Team zuständig. Ansonsten sei gesagt, unsere GMs sind in der Regel nicht einfach so im Spiel aufgetaucht, das auch früher nicht. Es funktioniert eben so, es gibt sie, die ominöse GM-Insel, das ist kein Geheimnis. Und auf dieser GM-Insel sind eben unsere GMs, sprechen euch an, wenn ihr ein Problem habt und versuchen mit euch über dieses Problem zu sprechen. Wenn dann die Notwendigkeit besteht, dass ein GM zu euch kommt, wird er das tun, wird dann auch auftauchen und wird euch weiterhelfen. Wenn er euch über Kommunikation helfen kann, werden sie es in der Regel so tun. Das liegt einfach auch daran, dass man ein bisschen gucken muss, wie viel Zeit hat man und wie ist das Ticketaufkommen. Und das ist genau der Punkt, warum GMs relativ selten irgendwo anzutreffen sind, wo sie vielleicht RP mitmachen oder einfach nur dastehen und zeigen, guckt, wir sind hier. Es ist ja einfach so, dass es eine gewisse Ticketanzahl gibt und die Wartezeiten verlängern sich natürlich dadurch, dass GMs die Tickets langsamer bearbeiten, ganz klar. Das bedeutet, dass die GMs angehalten sind und auch bemüht sind, natürlich die Tickets so schnell wie möglich zu bearbeiten, um die Wartezeiten von euch geringer zu halten. Das wiederum bedeutet, dass es relativ selten vorkommt, dass GMs die Zeit haben, einfach mal eine halbe Stunde durch eine Stadt zu laufen oder ähnliches. Denn wenn sie das tun würden, würde vielleicht da draußen das ein oder andere Ticket eben 30 Minuten länger warten müssen, als es sowieso schon warten muss. Deswegen liegt der Fokus der Game Master im Moment einfach darauf, die Tickets so schnell wie möglich zu beantworten und Wartezeiten minimal zu halten. Das kann man ihnen, denke ich, nicht vorwerfen und deswegen, ob und wann GMs vielleicht die Gelegenheit haben, wieder aufzutauchen und vielleicht auch 10 Minuten mit euch irgendwelchen Spökes zu machen oder so, können wir nicht sagen, aber der Fokus wird immer und war auch immer auf der Geschwindigkeit der Ticketbearbeitung liegen und alles, was da drumherum passiert, muss man dann sehen.
Darauf kann auch nachher nochmal der Dominik ein bisschen eingehen, weil er ist ehemaliger Customer Support Lead bei uns. Nächste Frage. Da wir jetzt wissen, dass zum Beispiel der Vaga so Dings Tiger entweder kämpfender Gefährte oder Mount sein wird, würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, den Tiger auszubilden bis zum Mount und dann zusätzlich die Questreihe mit dem Wolf zu machen, sodass man diesen als Kampfgefährten hernehmen kann. Also der Vagason ist vom Wolf unabhängig. Also das eine Reittier bekommt man bei der einen Fraktion und das andere bei der anderen. Und man kann beide bekommen. Dazu müsst ihr allerdings sehr viel Zeit investieren. Also könnt ihr am Ende auch beide haben. Zumindest ist das der Plan bis jetzt. Ob sich das noch ändert, falls es sich ändert, werden wir es euch sagen.
Genau. Kann man vielleicht schon sagen oder ausschließen, dass bei den neuen Fertigkeiten bestimmte Klassen auch mehr Waffentypen nutzen können? Beispiel Dark Templar mit 2 Einhandschwertern oder Assassin mit einem Schwert und einem Dolch oder ähnliches. Es ist so, dass mit Rise of the Godslayer durchaus neue Waffenarten kommen werden und das neue alternative Skillsystem wird auch neue Waffenarten berücksichtigen. Zumindest ist so im Moment der Plan, muss man ja immer dazu sagen. Es kann also dadurch natürlich passieren und wird auch passieren, dass einige Klassen neue Waffen oder zumindest neue Waffentypen führen können werden. Allerdings können wir jetzt noch nicht sagen, ja, es wird Assassinen mit einem Schwert geben oder eben dir angesprochen, ja, es wird einen Dark Templar mit zwei Einhandschwertern geben. Denn welche Klassen welche Waffen dazu bekommen werden und wie das genau funktioniert, ist im Moment noch im Test. Es wird ein bisschen geschaut, wie das aussieht, auch balancing-technisch natürlich. Weil wenn man einer Klasse Zugriff auf eine ganz neue Waffenart gibt, entsteht eben auch ein ganz neues Balancing und eine ganz neue Notwendigkeit dafür. Und deswegen die etwas vage Antwort zu dem Zeitpunkt, ja, es wird neue Waffenarten geben, aber nein, wir können euch noch nicht sagen, für wen und in welcher Form.
Da man diese stylischen Fraktionsrüstungen bekommt, die laut dem letzten Comcast das Niveau von T-Rüstungen haben sollen, wollte ich mal wissen, ob, wenn ich mir den höchsten Rang erarbeite und dann die Verräterquest mache, mir das neue Set auch noch zu holen, das alte dann verschwindet oder entwertet wird. Ist so, der augenblickliche Entwicklungsstand der Erweiterung ist, dass man die Rüstung behalten kann. Die verschwindet nicht plötzlich aus dem Menü. Es kann aber allerdings sein, dass man zum Tragen einer bestimmten Stufe der Rüstung einen bestimmten Rang in einer Fraktion haben muss. Und da man, wenn man sich für die andere Fraktion entscheidet, auch wieder quasi den Rang in der vorhergehenden Fraktion wieder verliert, das ist eben wie so eine große Waage, kann es dann schon sein, dass die eine oder andere Rüstung nicht getragen werden kann. Wie genau das im Detail aussieht, müssen wir noch sehen im Verlauf der Entwicklung der Erweiterung.
Mich würde interessieren, ob mehr Variation in den T-Teilen geplant ist, also ob es zum Beispiel einen Tank und einen Damage-Dealer-Equip für Platte geben wird. Da kann ich jetzt auch so ein bisschen wieder zu dem Conqueror als Supporter den Bogen schlagen. Das ist hübsch. Es ist ja schon so, dass die Klassen eine gewisse Aufgabe in Age of Conan haben, wie in jedem anderen Spiel auch. Der Plattenträger zum Beispiel, der Wächter, als der ursprünglich einzige Plattenträger und der einzige, der heute noch ein episches Plattenset bekommt, ist eben natürlich derjenige, der vorne steht und am meisten auf die Mütze bekommt. Der Eroberer, wie schon erwähnt, ist mehr zum Supporter geworden und der Barbar ist eben Damage-Dealer und so weiter und so fort. Das wird auch in zukünftigen T-Sets so bleiben. Das heißt, das T3-Set zum Beispiel, da werden die Klassensets definitiv wieder so aussehen, dass das Plattenset defensiv ist und die anderen Sets offensiv, beziehungsweise eben, wie sie für eure Klasse passen, eine Weiterentwicklung der T2-Sets. Aber und hier können wir wieder sagen, wir haben auf euer Feedback gehört. Es gab natürlich das Feedback von einigen Spielern, die gesagt haben, ja, es gibt aber auch Wächter, die gerne offensiv spielen möchten. Oder ja, es gibt aber auch Eroberer oder Dark Templar, die gerne defensiver werden möchten. Und für die gibt es einfach keine vernünftige Alternative und so weiter. Und da haben wir schon ein paar Pläne auf dem Reißbrett, wie wir das anders machen können. Und dann eben mit dem Einführung von T3 werden wir wahrscheinlich den Klassenalternativen anbieten. Wie genau die aussehen werden, ob die kommen werden und in welcher Form die kommen werden, müssen wir aber noch sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil auch hier wieder das alles Pläne sind, die im Moment auf dem Reißbrett liegen, die getestet werden und auch wieder verworfen werden können. Aus Balancing-Gründen und aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, wir haben euch gehört und ja, wir werden etwas daran tun.
Gut, die nächste Frage fasse ich jetzt ein bisschen zusammen, weil im Prinzip kommen jetzt nachher noch weitere Fragen, die sich alle um das GUI-Thema drehen. Und da möchte ich kurz was dazu sagen. Und zwar gibt es die Frage, ob eben die Oberfläche des Handelsposten nicht überarbeitet werden kann, weil die nicht so toll zu bedienen ist und so weiter. Dazu möchte ich sagen, dass im Augenblick, oder es ist im Augenblick eigentlich schon seit ein bisschen längerer Zeit, arbeiten wir an einer neuen GUI-Technologie. Wir haben externe Komponente eingekauft, die wir versuchen in unser Spiel einzubauen, mit der es dann den GUI-Designern einfacher werden soll, GUI-Elemente nicht nur zu designen, sondern eben sie auch mit Funktionen zu versehen. Und die wirklich große Überarbeitung der Oberfläche wird dann auf Basis dieser neuen Technologie passieren. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wie weit die Entwicklung ist. Es kann auch sein, dass es noch ein Weilchen dauert. Wir werden auf jeden Fall bis zu diesem Zeitpunkt noch Detailveränderungen an der Oberfläche machen, aber die großen Überarbeitungen der Hauptprobleme oder der Funktionalitäten der Oberfläche wird erst nach der Veröffentlichung dieser neuen Technologie kommen.
Jawohl. Jetzt habe ich wieder eine kürzere. Ja, ich kann da ausholen, das geht. Wann hört das sinnlose Pet-Sterben der Nekros auf? Wenn man mal ein bisschen rumsteht, sterben die Pets einfach. Zum Beispiel bei Chatter auf den Treppen. Man steht eine Minute rum und schon sterben die. Da haben Waldgeister und ich mal unsere Nekros ausgepackt und ein bisschen Feldversuche gestartet und uns ein bisschen angesehen, was passiert, und konnten einfach nicht nachvollziehen, wann sie starben und wann sie nicht starben oder warum nicht, und sind dann eben noch mit unseren Entwicklern ins Boot gegangen und haben uns das komplett angeguckt, und wir haben eine Antwort darauf gefunden, tatsächlicherweise.
Ja.
Ja, denn es ist so, diese Pets sterben nicht wirklich sinnlos, sondern jedes Pet hat, wenn man so will, in seinem virtuellen Gehirn eine Abfrage, wie nah sie zu ihrem Herrscher sind, quasi, also zu euch als Nekromant, als Spieler.
Nicht nur und wie nah, wenn, sondern auch, ob sie den Herrscher erreichen, das ist das genau, Wichtigere.
Ob sie ihn komplett erreichen könnten, wenn sie jetzt voranschreiten, quasi. Und wenn hier es heißt, nein, dieses Pet kann den Nekromanten jetzt nicht erreichen, aus welchem Grund auch immer, und dieser Zustand bleibt über einige Sekunden bestehen, dann geht das System davon aus, dass dieses Pet eben nicht in der Lage ist, die Wegfindung mehr durchzuführen zum Nekromanten, wie sie sein sollte, und lässt es sterben. Das erscheint manchmal ein wenig eigenartig, wenn man halt zum Beispiel auf einer Treppe steht und sagt, ja, aber die Pets stehen doch direkt neben uns oder direkt neben mir. Aber für das System ist es dann eben so, dass erkannt wird, dieses Pet hat jetzt aber keine Chance, den Nekromanten zu erreichen, warum auch immer. Das ist dann halt auf den Einzelfall bezogen, müsste man sich bei jeder an jeder Stelle ansehen. Schöne Beispiele sind zum Beispiel eben Leitern im Gesindeviertel, immer wieder gerne gesehen, wenn man da an den Leitern hängt. Pets können keine Leitern klettern, und wenn das System eben lange erkennt, okay, das Pet hat jetzt keine Chance, zu seinem Herrscher, zu seinem Nekromanten zu kommen, dann wird es vom System entfernt, sodass der Nekromant die Chance hat, ein neues Pet zu beschwören, das dann eben in seiner Nähe bleiben kann. Und so kommt es zustande, dass es manchmal so aussieht, als würden die Pets sinnlos sterben, einfach weil das System im Prinzip hilfreich unter die Arme greift an dieser Stelle und es für die Spieler aber nicht sofort gleich offensichtlich ist.
Was ist mit dem Cooldown von Weg des Gefährten und Asuras Weg? Am Anfang hatten die zwei ja verschiedene, aber jetzt, wenn ich nach Weg der Gefährten einen Cooldown auf Asuras Weg, jetzt habe ich nach Weg der Gefährten einen Cooldown auf Asuras Weg, aber wenn ich Asuras Weg nutze, nicht auf Weg der Gefährten. Ist das so gewollt? Also eigentlich ist es so, wie es sein soll. Es sollte so sein, dass beide Fähigkeiten sich einen Cooldown teilen. Das ist der Plan. Wenn dem nicht so ist, ist es ein Fehler. Und wenn es ein Fehler ist, dann wird er behoben.
Das hat jetzt ein bisschen was von Peter Lustig gehabt, so diese Erklärung. Das hat sich wirklich so angehört.
Sehr komisch. Ist aber so. So.
Genau. Wann kann man ein Quest-Item posten? Es wäre manchmal ganz hilfreich, Gildenfremden ein Quest-Item zu posten, um sich Rat zu holen, ob es besser ist als das, was man im Augenblick hat. Ich gehe jetzt einfach mal bei der Frage davon aus, sonst würde sie einfach keinen Sinn ergeben, dass eben Quest-Items gemeint sind, die man im Quest-Journal hat und nicht die man schon bekommen hat, weil das wäre ja, die kann man ja posten. Geht derzeit nicht, ist derzeit auch nicht unbedingt geplant, das zu ändern. Allerdings haben wir das jetzt einfach mal aufgrund dieser Frage auch genommen und an unsere Entwickler weitergereicht, nach dem Motto, wäre das nicht mal eine Idee? Und ob sich dann in Zukunft vielleicht was ändert, müssen wir halt sehen. Im Moment geht's nicht und ist auch nicht geplant, aber vielleicht kommt's.
Wird eine Option zur dauerhaften Aktivierung der Multicore-Unterstützung im DirectX 10 Client noch hinzugefügt? Da man zurzeit ja nach jedem Client-Start manuell mit CRTL Alt C aktivieren muss. Das ist ein Bug, dass der Multicore nicht automatisch genutzt wird, und an dem wird schon seit einiger Zeit gearbeitet. Und der bezieht sich außerdem nicht nur auf den DirectX 10 Client, nicht bei jedem DirectX 10 Client, nicht immer, nicht bei jedem Start, und deswegen ist es wieder einer dieser freundlichen Fehler, die nicht immer so perfekt zu reproduzieren sind, dass sie für den Programmierer einen deutlichen Hinweis liefern, daran liegt's, und deswegen muss ich nur hier Variable Y ändern. Aber wir arbeiten daran, und wenn er behoben werden kann, wird er so bald wie möglich behoben.
Welche Klassen müssen noch bis Patch 6 überarbeitet werden, beziehungsweise welche werden noch überarbeitet? Also bis Patch 6 überarbeitet werden, so eine Deadline haben wir nicht. Sondern vielmehr ist es so, wie man jetzt in der Schmiede sieht, ist jetzt gerade der Eroberer dran. Und wir schauen uns natürlich alle Klassen an. Es gibt Sachen, die einfach wichtig sind. Das eine ist, Einmal, das kann die Klasse das tun, was wir denken. Zum Beispiel eben, kann der Eroberer der Supporter sein, den wir uns vorstellen? Wenn nein, muss die Klasse überarbeitet werden oder wird überarbeitet, so wie es jetzt passiert ist. Zum anderen ist das Balancing natürlich eine interessante Sache. Und das Balancing in einem MMO endet, das hat Waldgeist auch schon mehrmals betont, endet einfach nie. Wann immer ein neues Item reinkommt, wann immer irgendetwas am Spiel geändert wird, wird sich das Balancing der Klassen wieder ändern. Das ist einfach so. Das bedeutet, dass natürlich die Arbeit an den Klassen auch niemals endet. Das wiederum bedeutet dann natürlich auch, dass es durchaus sein kann, dass weitere Klassen vorkommen. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt schon eine neue Klasse geplant ist, die nach dem Eroberer auf den Test live gehen wird. Bisher haben wir da nichts gehört. Sobald wir es wissen, werden wir es euch aber spätestens im Chromecast wahrscheinlich aber vorher wissen lassen. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass weitere Überarbeitungen in Klassen auf jeden Fall in der einen oder anderen Form stattfinden.
Gut, warum regnet es nur im Feld der Toten? Kommen Wettereffekte auch noch in anderen Zonen? Schnee oder sowas? Eventuell auch mal ein Unwetter und werden Sounds für Wetter kommen? Uns ist auf jeden Fall bewusst, dass ein Wettersystem sehr viel Stimmung schafft, aber es ist doch am Ende ein rein optischer Effekt, der dem Gameplay das Gameplay nicht groß verändert. Unsere Engine-Coder sind aber im Augenblick voll damit beschäftigt, die Engine technisch grundlegend weiterzuentwickeln, wie man auch am Einbau der neuen Belichtungstechnik für die Dungeons der Erweiterung auf der Gamescom sehen konnte. Und es gibt zurzeit keine freien Ressourcen für die Weiterentwicklung des bestehenden Wettersystems. Es steht aber auf der Liste der Entwickler, nur eben nicht ganz weit oben.
Oh, eine kurze. Gibt's mal eine Kiste, auf der alle Charaktere eines Accounts Zugriff haben? Also quasi eine Accountbank. So bräuchte man sich nicht immer was an die Twinks schicken, einfach in die Kiste legen und wer es braucht, nimmt sich. Ist derzeit nicht geplant, nein.
Wird das Crafting nochmal überarbeitet, dass zum Beispiel mit hohem Aufwand besondere Waffen oder Ähnliches geschaffen werden können? Also im Augenblick ist es eigentlich schon heute so. Die Kulturausrüstung, die man bauen kann, ist schwierig zu bauen und auch die speziellen Rezepte dafür, die zu bekommen, ist relativ schwer mit relativ hohem Aufwand verbunden. Aber der Ertrag davon ist doch auch lohnenswert. Einige Waffen und Rüstungen sind deutlich besser als die findbaren Gegenstände, wie zum Beispiel der lemurische Feuerstab, der von Castern oft lieber getragen wird als die T2-Waffen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, und du wolltest jetzt noch das epische Drei-Sockel-Schwert.
So eine richtige Herausforderung ist aber zum Beispiel das Drei-Sockel-Schwert zu craften. Das Rezept ebenfalls schon im Spiel ist, aber es ist eben, wie schon gesagt, relativ schwierig zu bekommen, wie auch bei der Kulturrüstung auch schon, ist es nicht nur selten, sondern es gibt eine ganz spezielle Mechanik, es zu bekommen. Also es ist mit einer aufwendigen Aktion verbunden. Und das ist so, und es wird auch in der Zukunft immer weitere neue, so ganz versteckte Sachen in den verschiedenen Bereichen des Spiels geben, an denen die Crafter sich richtig schön die Zähne ausbeißen können.
Genau, die nächste Frage überspringe ich mal, denn da geht es auch wieder um die GUI-Technologie. Wie wird das mit dem House of Chrom mit den IDs gehandhabt werden? Ein Teil wird ja offen sein. Wird es dann dort auch IDs geben? Gibt es mehrere Flügel wie in T2 mit getrennten IDs? Hier müssen wir mit einem Missverständnis aufräumen, das es in der Vergangenheit gegeben hat. Das House of Chrom ist nicht der nächste Raid-Dungeon im Sinne eines T-Raid-Dungeons, wie zum Beispiel eben Tochamon Stronghold T3 sein wird. Das House of Chrom ist vielmehr ein Cooperative-Raid-Dungeon, wie die Onyx-Kammer jetzt auch einer ist. Also ein Dungeon, in dem eben nicht nur eine Sechsergruppe hineingehen kann, sondern in dem mehrere Sechsergruppen gleichzeitig eben auch als Raid hineingehen können, um da eben Bosse zu legen. Da es im Prinzip aber ein normaler Dungeon in Anführungsstrichen ist, wie eben die Onyx-Kammer auch, gibt es dafür natürlich keine ID. In diesem House of Chrom gibt es einen weiteren Dungeon. Dieser wiederum ist aber eine ganz normale 6-Mann-Instanz, wie auch Xibaluku zum Beispiel oder das Krähennest. Und auch deswegen keine ID. Also keine IDs im House of Chrom, weil es kein klassischer Raid-Dungeon ist, wie die anderen T-Dungeons.
Hallöchen ihr zwei, ich möchte wissen, wie es mit dem Beta-Test aussieht für Godslayer, also ab wann. Da das Release von Godslayer noch nicht feststeht, steht auch der Beta-Test noch nicht fest. Sobald wir Näheres wissen, werden wir es euch natürlich wissen lassen.
Ja, ich springe wieder ein Stück. Wird es bald neue Videos und Screens zum Add-on geben? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, selbstverständlich. Wir werden, je näher das Add-on rückt, immer mehr Informationen rausgeben, immer mehr Videos haben, immer mehr Screens haben, immer mehr Informationen haben. Natürlich auch, um euch ein bisschen heiß drauf zu machen, um euch zu zeigen, was wir alles können mit Rise of the Godslayer und was alles Neues geben wird.
Wie wird der T4 Raid Dungeon heißen? Ja, die Antwort lautet Takeshis Castle. Ist natürlich Blödsinn. Der Joke kommt von Lars für den Super.
Entschuldigung, ich fand's sinnvoll.
Also, wir können es auch noch nicht sagen, wie der T4 Raid Dungeon heißen wird. Es wird nicht Takeshis Castle sein. Stell dir mal ernsthaft vor, Takeshis Castle im Spiel, dass die Spieler auf irgendwelchen Dingern entlanglaufen und dann ins Wasser fallen oder von irgendwelchen Teilen zur Seite geboxt werden. Es wäre auf jeden Fall ein sehr anderes Spielerlebnis, möchte ich es mal nennen.
Ein sehr erheiternder Dungeon auch. Vor allem, wenn man dann am Ende mal so doof in die Kamera winken muss. Das wäre dann auch eine gute Gelegenheit für eine neue Kameraperspektive, um diese Frage wieder aufzugreifen. Okay. Derzeit ist es im Spiel so, dass man beim Rennen die Ausdauer prozentual abgezogen bekommt. Klassen mit großer Ausdauer entsteht hiermit ein Nachteil gegenüber Klassen mit weniger Ausdauer, vor allem gegenüber Castern, da diese ihre Ausdauer im Kampf nicht benötigen. Warum ist das so? Und könnte in der nahen Zukunft eventuell in Erwägung gezogen werden, dies nochmal zu überarbeiten. Zur Frage, warum ist das so, Fragen sind für uns immer sehr, sehr schwer zu beantworten. Warum ist das so? Weil es fürs Spielbalancing wichtig ist, weil es eine Designentscheidung war, weil unsere Entwickler im Laufe der Spielentwicklung eben zu der Ansicht gekommen sind, dass es so funktionieren sollte, um das bestmögliche System zu sein. Ob es in Erwägung gezogen wird, nochmal zu überarbeiten, wir sind wieder bei Sag niemals nie. Im Moment aber nicht. Das Ausdauersystem ist im Moment so, wie die Entwickler es haben wollten und wird vorläufig auch so bleiben.
Gut. Aus welchen technischen Gründen hat man die Option Tastenbelegung, rechte Maustaste umkehren aus dem Spiel genommen? Ganz einfach. Es gab ein paar Fehler mit zwei Einstellungsmöglichkeiten. Das eine war das Mauslook. Anzuschalten, dass es dauerhaft an ist und eben auch die rechte Maustaste umkehren. Und da gibt es einen Fehler, der sehr schwer zu beheben ist mit unserem Kamerasystem. Und deswegen wurde entschieden, diese Funktionalität zu deaktivieren, dass sie nicht die Probleme eben mit dem Kamerasystem auf alle Spiele ausweitet. Und solange dieser Fehler nicht behoben werden kann, werden diese Funktionen leider nicht wieder ins Spiel kommen.
Nein. Kommen im Add-on oder in Zukunft neue Standard-Grundgesichter. Es gibt bei jeder Rasse ca. 6 Grundgesichter, die man dann per Schieberegler verändern kann. Ich würde mir mehr davon wünschen. Einfach gesagt, ja, es kommen neue, nämlich für die neue Rasse ja schon mal definitiv. Ob da auch bei den alten Rassen was dabei ist, dass man neue Gesichter hinzufügt oder ähnliches, ist derzeit nicht geplant. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wahrscheinlich nicht, aber wir können es nicht hundertprozentig verneinen oder sagen, es kommt auf jeden Fall.
Für die neue Rasse natürlich... immer schön da lesen, wo der Punkt ist, Johannes. Dich. Im PvP flieht der unterlegene Gegner gern mal aus der Zone, um seine Haut zu retten, wie dies irgendwann oder bunden, damit man sich dem Kampf nicht mehr so einfach entziehen kann. Also der Zonenwechsel wird nicht unterbunden werden. Gerade im PvP kann man mit einem Tastendruck den Kampfmodus verlassen, der dann allerdings noch ein paar Millisekunden weiterläuft, so ein Timeout. Und wir werden es nicht verbieten, einem Gegner die Zone außerhalb des Kampfes zu verlassen. Also wenn der Gegner so lange vor euch wegrennen kann, dass er die Waffe wegstecken kann und der Timeout für den Kampfmodus abgelaufen ist, dann wird er auch weiterhin die Zone wechseln können.
Naja. Wird im Add-on der normale Fertigkeitenbaum erweitert? In einem älteren Comcast wurde gesagt, dass die Skillbäume beim Unändern der Fähigkeiten im letzten großen Patch auf eine mögliche Level-Cap-Erhöhung angepasst wurden oder sowas in der Richtung. Eine Level-Cap-Erhöhung ist ja nun nicht in Sicht und laut unserem Game Director soll das alternative Fertigkeitensystem einige eigene Bäume bekommen. Ist trotzdem geplant, die bestehenden alten Fertigkeitenbäume um neue Fähigkeiten zu erweitern, sodass man noch tiefer in den Baum skillen kann? Das würde noch mehr Individualität in die Skillungen bringen, aber auch Kopfschmerzen in die Köpfe der Entwickler aufgrund des Balancings. Es kann natürlich durchaus sein, dass die Bäume an sich nochmal geändert werden. Der Eroberer erlebt das ja gerade, der Dark Templar hat es gerade hinter sich. dass sie tiefer gesetzt werden, ist aber im Moment ziemlich ausgeschlossen. Denn es gibt nun mal eine gewisse Anzahl von Punkten, 79 an der Zahl, wenn man Level 80 erreicht hat. Und damit kann man eben nur bestimmte Sachen erreichen. Und wenn man die Bäume zu tief setzt, dann würde man eine sehr, sehr einseitige Skillung erzwingen, wenn die Spieler die wirklich guten, wirklich tief liegenden Skills haben wollen würden. Und damit würde man so ein bisschen auch die Individualität rausnehmen. Und genau das ist ja das, was wir gerade, wo wir gerade gegensteuern. Wir wollen den Klassen mehr Möglichkeiten geben, mit unterschiedlichen Skillungen verschiedene Dinge tun zu können. Und damit würden wir im Prinzip gegen unser eigenes Prinzip arbeiten.
Wird mit der Erweiterung auch die Destiny-Quest-Reihe weitergehen? Also praktisch ein neues Kapitel, da ja Tochamons Graugott bezwungen wurde und nun was Neues kommen könnte. Oder wird es womöglich noch weitergehen mit dem Kampf gegen Tochamon selbst? Die epische Questreihe, die Destiny-Quest, die Schicksalsquest wird auf jeden Fall weitergehen. Nur nicht mit dem Kampf gegen Tochamon. Ihr werdet weiterhin zusammen mit Conan arbeiten, ihr werdet weiter zusammen hin neben an Conans Seite für das Gute, sag ich mal, wenn man es so nennen will, in Age of Conan, streiten, und der rote Questwaden wird auch in der Erweiterung erhalten bleiben.
Ich mach mal die nächsten zwei Fragen, weil die eine geht schnell. Führt ihr irgendwann mal das Chat-System aus Anarchy Online hier ein? Diese Frage ist für uns ehrlich gesagt schwer zu beantworten, denn sie ist sehr vage gestellt. Was genau davon ist gefragt, was nicht? Die Frage gerne für den nächsten Comcast nochmal präzisieren. Wie sieht es mit weiteren Quests und deren Belohnungen im T2 aus? Zurzeit hat man ja ein Schwert und einen Zweihänder. Aber ist da auch was für Caster oder Heiler geplant oder generelle andere Gegenstände? Auch die Frage ist relativ vage. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es hier um das epische Drei-Sockelschwert-Rezept, das Johannes vorhin angesprochen hatte, geht. Denn es gibt in T2 Quests durchaus für Stäbe, für Hämmer, für Schwerter, für alles Mögliche. Aber eben nur ein Rezept für ein Einhand- und Zweihandschwert, und das ist dieses epische Rezept, das ist, wir können euch nicht sagen wo, aber ihr solltet mal bei Chatter vorbeischauen, das ist irgendwo zu finden. Na, auf jeden Fall werden wir dieses Prinzip weiter verfolgen, dass es eben schwer zu erlangende Rezepte gibt, die dann durch relativ aufwendige Crafting-Prozeduren, denn glaubt mir, das Rezept zu kriegen ist nicht der schwere Teil von diesem Schwert, die dann durch aufwendige Crafting-Prozeduren eben hergestellt werden können. Und da lasst euch ein bisschen überraschen, was die Zukunft bringen wird. Unsere Entwickler haben da ein paar ganz interessante Ideen.
Warum gibt es bisher keine Bilder über den Wolf? Weil so wie der Vagason auch, ist der Wolf natürlich einem Entwicklungsprozess unterworfen, und der Vagason wurde früher angegangen und ist eben schon in einem finaleren Zustand. Aber auch der Vagason wird sich optisch noch ein bisschen verändern, seine Statur wird sich leicht verändern, seine Animationen werden sich leicht verändern. Und der Wolf ist eben noch in einem früheren Stadium, und deswegen wollte ich ihn einfach nicht zeigen, nicht, dass ein falscher Eindruck erweckt wird oder die Leute dann sagen, was, wie sieht denn der aus, weil er wird sich noch weiterentwickeln, und deswegen wollen wir ihn erst zeigen, wenn er so weit ist, dass er dem finalen Zustand am ehesten entspricht.
Null. Welche Klassen können mit der neuen Rasse gespielt werden? Das ist noch nicht vollständig entschieden. Da werden wir noch ein paar Wochen ins Land ziehen müssen, bis wir euch da die Klassenaufteilung nennen können. Werden wir aber tun, sobald wir es wissen.
Dürft ihr schon verraten, ob ihr die drei Rüstungen, die hoffentlich bald zu holen gibt, einen oder mehrere Slots haben? Slots sind den gecrafteten Items vorbehalten. Das hat auch eben den Sinn, dass die Crafter sich ohne in den Raids jetzt irgendwie rumzutreiben, ihre Grundmaterialien bekommen können oder sie einkaufen können. Und deswegen sind die T-Rüstungen ohne Slots und die gecrafteten mit Slots. Das war's eigentlich auch schon mit unserer Kategorie Mithras Gebet. Heute relativ lang. Der Thread wird im Forum wieder für euch bereitstehen, dass ihr ihn wieder voll schreiben könnt mit Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, und wir werden die dann versuchen, übernächste Woche wieder zu beantworten. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Folterkammer. Dominic, are you still there?
Yeah, I'm still here. Can you guys hear me?
Yeah. This is the category which we call the torture chamber. Normally I have my keys somewhere. Wait, I have another keychain. Okay, enough torture chamber. What a lazy effort. So, Dominic, you have been a Funcom employee before you joined the community team, what have you been doing?
Before I was on the community team, I was a CS lead. And while I was over there, basically, I worked a lot with players on the top issues in the game or some of the more complicated issues for customer service and things like that.
I'm going to translate it quickly. Ich habe Dominik gefragt, was er denn, er ist schon länger Funcom Angestellter und ich habe gefragt, was er vorher so gemacht hat und er hat gesagt, dass er vorher Customer Support Lead war und eben mit Spielern zusammen an der Behebung von schwierigeren Problemen gearbeitet hat, die über die Kompetenz eines normalen GMs hinausgehen. What do you think is the challenge of being a community coordinator?
I think it's challenging to, you know, engage the community and try and share stuff with them that they'll think is interesting and not just stuff that you think is interesting. You know, I think that's important and it's hard at the same time. So.
Okay, ich habe ihn gefragt, was er glaubt, was schwierig ist als Community Coordinator und er meinte, dass es schwierig ist, sich mit der Community selbst zu beschäftigen und sicherzustellen, dass man eben alle Punkte angeht, die der Community wichtig sind und dass man nicht in diese Falle tritt, dass man sich nur um die Dinge kümmert, die einem selber persönlich wichtiger sind, sondern dass man immer die neutrale Position des Community Coordinators beibehält. Dominic, what else do you think you want to tell the players? I mean, it's not the American community you're talking to, but it's the Germans. So, what do you think they could be interested in about you?
I think there's some really exciting stuff coming out in the next update with, you know, all the Conqueror stuff and House of Crom and everything like that. I also think, you know, as we get closer to the expansion, there'll be some really cool things starting to come out.
Okay, also er hat gemeint, ich habe ihn gefragt, was er glaubt, was für euch noch interessant ist, was er euch vielleicht sagen kann. Und er hat gemeint, dass mit den nächsten Updates haufenweise coole Sachen rauskommen. I think, so you've already seen the QA, which is sitting right next to you playing that stuff, I
right.
suppose.
Mm-hmm.
So you think it looks good?
Yeah, it looks really good. You know, all the new areas look awesome. So, you know, the new armor is really cool looking. I think that was I was really impressed with a lot of the art and stuff. So it's very nice.
Okay, also Dominik, ich habe ihn ganz gefragt, weil in Amerika sitzt ein Teil unserer Quality Assurance und die Jungs sitzen halt genau neben Dominik und Glenn und spielen halt oder testen halt vor allem die neuen Inhalte. Und deswegen hat er schon einen großen Teil davon gesehen und hat gemeint, dass die neuen Gebiete absolut super aussehen und die neuen Rüstungen ihm super gefallen. Lars, hast du noch irgendeine Frage an Dominik? Ich habe gerade irgendwie einen völlig leeren Kopf, ich weiß nicht warum.
Ja, Dominik ist im Moment so ein bisschen der klassische Community-Coordinator, merke ich. Wenn man ihn so über ihn ausfragt, dann sagt er, wie toll er den nächsten Patch findet. Er ist voll in seinem Element. But Dominik, tell us something about you in person. Who are you? Okay, you were a QA lead, a CS lead, we know. But what about you? Who is Dominik? Married, unmarried? How old are you? Something about you, just to make you a little bit more human for the German community.
All right. Well, I am 24. I'm not married. I like long walks on the beach. No. You know, I like playing a lot of different games. You know, I don't just play MMOs, which I think is important when you're, you know, trying to relate to gamers, is that you don't just kind of narrow yourself down to just one genre. So, like, I like playing sports games and shooters and everything. You know, I like to check out all the new MMOs, but Conan is still probably one of the most fun that I play.
Okay. Ich übersetze kurz, wenn du willst.
Ja, bitte.
Lars hat ihn gefragt, was er denn als Privatperson so ist, was er privat eben so treibt, wie er als Mensch ist, um ihn etwas menschlicher für die deutsche Community zu machen. Dominik hat gemeint, dass er 24 Jahre alt ist, dass er nicht verheiratet ist und dass er scherzeshalber wahrscheinlich lange Spaziergänge am Strand mag. Er hat gemeint, dass er sehr viele Spiele zockt, nicht nur eben MMOs, weil er eben glaubt, dass es wichtig ist, wenn man mit Spielern zusammenarbeitet, dass man sich nicht nur auf ein Genre konzentriert.
Sehr hübsch. Ja, jetzt noch die klassische Frage. Okay, what's your favorite class in Age of Conan? That's a question we ask everyone once.
I like the Barbarian.
Yay!
That's the answer we get from everyone.
Is it really?
Yeah, Tarip said the same. I'm not sure about Glenn right now, but...
But seriously, with Tara, it has to do with him being a major Conan fan. So
yeah,
it's the class to choose.
Yeah, it's kind of like, you know, Conan was barbarian, so I should be one too.
Yeah. Okay, Lars hat ihn gefragt, was seine Lieblingsklasse ist. So viel werdet ihr wahrscheinlich eh verstanden haben. Und er hat gesagt, ja, seine Lieblingsklasse ist der Barbar. Natürlich, weil Conan war Barbar und deswegen spielt der Barbar. Okay. I think if you don't have anything pressing or interesting, some letters flying through your onto your desk with great news to give to the German players, we can release you from the torture chamber for some later torturing.
Okay, yeah, I mean, there's nothing flying onto my desk right now, but I will let you know.
Okay, thanks for being with us, Dominic. And
thanks for having me.
I wish you the best of luck being a community coordinator. Don't let yourself be killed. The community can be harsh sometimes, but they're generally good guys.
That's good. That's exciting.
Okay,
but,
thanks.
Thank you, guys.
Thanks for your time. Yeah. See you later.
See ya. Gut, das war's mit der Folterkammer. Kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie des dieswöchigen Chromecasts. Der Erzähler. Die Geschichte ist wieder von Tulachim, um genau zu sein, einfach eine Fortführung seiner ursprünglichen Geschichte, die wir schon vorgelesen haben. Und sie lautet Im Schatten von Kimi. Der junge Stygier erwachte mit dröhnendem Schädel, einer blutverkrusteten Nase und völlig nackt. Die Diebe hatten ihm alles genommen, seine erbärmlichen Kleider und den Dolch seines Vaters. Aber seltsamerweise fühlte er kaum noch etwas. Nur leichten Zorn, Verärgerung über seine Dummheit und ein leichtes Gefühl der Klarheit, das in den folgenden Stunden immer stärker wurde. Er wusste, was zu tun war. Als erstes besorgte er sich ein paar Lumpen, die seinen mageren Körper wenigstens zum Teil bedeckten. Dann suchte er einen Ort zum Schlafen, eine stinkende Nische, die mehr Ungeziefer als ein räudiger Hund beinhaltete, und schlief einen langen, traumlosen Schlaf. Die nächsten Tage gingen rasch vorbei. Er stahl Brotreste, schlich durch die Straßen, verbarg sich im Schatten. Und hier merkte er, dass er ein natürliches Talent für all dies hatte, denn niemand sah ihn stehlen, schleichen oder sich verbergen. Und er wusste, dass dies wohl Seths Geschenk an ihn sei. Schattengänger, Dieb, Mörder? 10 Tage waren mittlerweile seit seiner Ankunft in Kimi vergangen, und die Klarheit für das, was er tun musste, erfüllte sein ganzes Denken. Alles andere verbannte er aus seinem Geist, all die Angst, die Unsicherheit, die Gefühle. Er wusste, was zu tun war, und dazu brauchte er dies alles nicht. Er hatte den letzten Tag seine neue Heimat gut kennengelernt, wusste, wo sich sichere Orte befanden und welche Gebiete die Banden als ihr Territorium ansahen. Und er hatte den Ort gefunden, wo es zu tun wäre. Also wartete er in der 11. Nacht dort im Schatten. Alle Emotionen waren auf das Minimum geschrumpft und sein Wille, den Plan durchzuführen, stark wie nie. Er lauschte, wartete. Zweifelte nicht. Da, Schritte, ein Husten. Die nächtlichen Geräusche dieser Gegend drangen wie durch Watte an seine Ohren. Er stand ganz still, atmete kaum, alle Muskeln gespannt. Der Lichtschein aus einem Fenster über ihm spaltete vor ihm die Dunkelheit. Dies war der Ort, wo es geschehen sollte. Er stand im Schatten. Die Schritte kamen näher, ein Schemen in der Ferne näherte sich. Noch ein Dutzend Schritte bis zum Licht. 10. 5, 3. Der junge Stygier hielt die Luft an. Einer. Da war er. Der hässliche Stygier, der ihm am ersten Tag überfallen hatte. Die Nase gebrochen und ausgeraubt. Und den Dolch trug er an seiner Seite. Er torkelte leicht, da er aus der billigen Kneipe 100 Schritt entfernt kam und auf dem Weg zu seinem Unterschlupf war. Der junge Stygier machte einen Schritt aus dem Schatten. Der hässliche blickte überrascht und verärgert drein, öffnete den Mund. »Was bei?« Weiter kam er nicht, denn der Ziegelstein, den der junge Stygier mit blutigen Händen aus einer Wand gekratzt hatte, schlug mit voller Wucht auf sein Gesicht. Blut spritzte, Zähne und Knochen brachen und splitterten und ein Röcheln kam aus dem Loch, was voreinst mal ein Mund war. Der zweite Schlag zertrümmerte weitere Knochen und mehr Blut spritzte hervor. Die Augen des Hässlichen wurden starr und er fiel rückwärts um wie ein gefällter Baum. Scheppernd zerbrachen alte Bretter und anderer Müll unter seinem Gewicht. Der junge Stygier ging langsam zu ihm, stand über ihm und schlug wieder zu und wieder, bis das hässliche Gesicht nicht mehr existierte und er selbst in Blut gefärbt war. Dann griff er hinab, nahm den Dolch wieder an sich, seinen Dolch. Und in diesem Moment wurde er von mehreren Gassenjungen gesehen, die herbeigeeilt waren, um die Ursache des Krachs zum Schweigen zu bringen. Sie sahen ihn, wie er reglos dastand. Blut tropfte von seinen Lumpen, Blut tropfte aus seinen schwarzen Haaren und Blut tropfte von seinem Gesicht. Und er blickte sie an. Die Gassenjungen waren hart, hatten schon so manches gesehen, aber in diesem Moment jagte ein eiskalter Schauer über ihre Rücken und sie drehten sich um und rannten um ihr Leben. Denn der junge Stygier hatte einen Ausdruck im Gesicht, wie kein Mensch ihn haben durfte, und seine Augen waren schwarze Höhlen, ohne jegliche menschliche Regung, ohne jegliches Gefühl. Aber das stimmte nicht, denn ganz leise in ihm spürte der junge Stygier noch etwas. Das sterbende Gefühl von Verzweiflung, Zorn, Hass und Trauer. Aber diese verschwanden bald, und lange Zeit fühlte er gar keine Emotionen mehr. Nur die Klarheit und den Willen, alles zu tun, was nötig war. Gut, das war das Ende der zweiten Geschichte von Tulachim im Schatten von Kemi für diese Woche. Und nächste Woche wollen wir euch den dritten Teil näher bringen, da wir finden, dass die Geschichten wirklich toll geschrieben sind.
Jawohl.
Und das war's auch schon für den Chromecast diese Woche. Hoffentlich haben wir euch ein bisschen unterhalten können, nicht nur informieren, denn schließlich ist unsere Mission ist ja auch die Unterhaltung, auch ohne Lenny, der hoffentlich wieder nächste Woche bei uns sein wird. Und ja, mit diesen Worten möchten wir euch in den
ins Wochenende entlassen.
Ja, noch ein Tag.
Das hört sich immer so positiv an. Ja.
Okay, gut, sagen wir es so. Mit diesen Worten wollen wir euch ins Wochenende entlassen und ihr werdet natürlich den Freitag völlig vergessen und übergehen, weil ihr so unterhalten seid vom Chromecast.
So sieht's aus, genau.
Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Oder in 14 Tagen, je nachdem.
Ja, genau. Das wird dann der 24. September sein. Ihr habt bis zum 21. Zeit, Fragen für Mithras Gebet im Forum zu stellen, die wir dann versuchen zu beantworten. Im nächsten Chromecast, ja, gut. Das war's soweit.
Bleibt uns gewogen, habt eine schöne Zeit, habt Spaß und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, würde ich sagen. Tschüss.
Ciao.